Mein Name ist Issa Kosaschwili, freut mich hier zu sein. Ich bin aus Georgien ursprünglich, ich bin aber in Österreich geboren, also meine Eltern sind aus Georgien. Ich mache, was ich mache beruflich. Ich bin Boxtrainer im Gym 23.
Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast. Ihr habt es bereits gemerkt, wir legen heute einfach mal voll los und wollen direkt von unserem Interviewpartner Isaac Kosaschwili wissen, was seine Eltern eigentlich nach Wien gebracht hat.
Meine Eltern sind nach Wien gekommen, wie viele andere Eltern auch von Immigranten. Meine Eltern sind aus dem Kommunismus geflüchtet, haben sich dann hier kennengelernt, bin ich hier zur Welt gekommen und habe eigentlich von dem nicht viel mitbekommen, weil ich direkt mich sehr schnell eingelebt habe, also hier Volksschule, Hauptschule und dann die Ausbildung und so weiter.
Warst du schon mal in Georgien dann?
Ich war schon in Georgien, ja.
Öfters. Von wo genau?
Ich bin aus Tiflis, aus der Hauptstadt.
Hauptstadt, ja. Warst du dann ein schwieriger Teenager, wenn du Boxen gemacht hast?
Ein schwieriger Teenager, ja. Ich habe eine wilde Jugend gehabt von zwischen 6 und
36.
Nein, das hat sich nach meiner Hochzeit aufgehört. Zwischen 6 und 24 ist mein Leben wirklich drunter und drüber gelaufen. Das Boxen hat mir sehr geholfen, dass das nicht weiter eskaliert. Das war so wie mein, das Ventil. Das Ventil, mit mir selbst zurechtzukommen, klarzukommen. Und das Boxen und die ganze Boxgemeinde, diese Community hat mich eigentlich sehr bereichert und hat mir in meinem Leben geholfen, auf meinen eigenen Beinen zu stehen. Ich bin in die Volksschule gegangen, danach habe ich mit dem Sport angefangen, da war ich großteils, also ich war ein Schlüsselkind.
Schlüsselkind?
Ja, ich habe den Schlüssel in die Hand bekommen und bin selbstständig nach Hause gegangen nach der Volksschule, selbstständig mir mein Essen gemacht, meine Mama hat viel gearbeitet, ich war viel alleine und
da kommt man dann auf blöde Ideen.
Da kommt man dann auf sehr blöde Ideen, ja.
Was war denn sonst von den eher schlimmeren Sachen?
Viel Blödsinn.
Du willst es uns nicht sagen.
Viel Blödsinn, ja.
Ja, wir haben eh schon über Boxen gesprochen, aber warum bist du jetzt eigentlich zum Boxen gekommen?
Warum ich zum Boxen gekommen bin? Ich bin aus einer Sportlerfamilie. Alle meine Onkeln und alle Männer in unserer Familie betreiben Sport. Ziemlich erfolgreich. Und mit 8 bin ich zum Judo gekommen. Da hat mich mein Onkel reingeschubt, weil ich zu hyperaktiv war, zu geladen war und hat gesagt, das Kind braucht unbedingt Sport, er braucht einen Ausgleich. Bin ich zum Judo gekommen, mit 13 habe ich dann mit dem Judo aufgehört und mit 14 oder 14,5 sowas war ich das erste Mal in einem Boxclub.
Und wie bist du dann Trainer geworden?
Ich habe dann bis 24 geboxt. Leider Gottes habe ich dann einen Unfall gehabt. Ich habe mir meine linke Hand verletzt. Ich habe es dann versucht, ich habe mich dreimal operieren lassen, aber es ist leider irreparabel gewesen und danach habe ich mir gedacht, was soll ich machen, ich will in diesem Sport bleiben, ich will das weitergeben und ich habe schon immer diesen kleinen Lehrer in mir gehabt und ja, ich habe das Bedürfnis, Menschen zu helfen, etwas beizubringen, aus meinen Fehlern zu sprechen und zu sagen, hey, das ist so besser, weil, warum, ich habe das genauso erlebt und so weiter. Also es ist gut, jemanden zu haben, der die Wadeln für dich richtet.
Hast du so eine Person gehabt in deinem Leben, die dir die
Wadeln... Ich leider nicht, nein. Okay. Leider nicht, darum habe ich auch viele Fehler gemacht.
Fühlst du dich jetzt so ein bisschen als Vaterfigur?
Für meine Burschen, ja, oft, ja.
Kommen die dann zu dir?
Also ich arbeite mit Jugendlichen, die 15 bis 16, 17, 18 sind, auch mit Erwachsenen. Die Erwachsenen, die ich betreue, die sind natürlich schon, die wissen, um was es geht und die wissen, was wichtig ist im Leben und sie müssen zielstrebig sein, sonst gibt es keine Erfolge, das ist eh klar. Aber die Jugend, die gehört noch ein bisschen beobachtet. Mit denen muss man viel sprechen, man muss vor allem ein Vorbild sein. Und ja, ich hoffe, das bin ich.
Kommen die oft zu dir?
Täglich, ja. Ein Trainer ist ja nicht nur, der bringt ja nicht das Fußballspielen bei. Ein Trainer ist, so wie du gesagt hast, hat manchmal eine Vaterrolle, hat einen Stellenwert. Die Jungs erzählen mir Sachen, die würden ihrem eigenen Vater das nicht erzählen und sagt, du, ich bin da in einem Problem, wie kann ich das bewältigen und so weiter. Also es ist schon eine verantwortungsvolle Aufgabe, die ich habe, vor allem im Jugendbereich.
Hast du so ein Highlight aus deiner Trainerkarriere, wo du heute noch sagst, wow, das war wirklich super?
Vom Erfolg her oder?
Mhm, vom Erfolg.
Also mein größtes Highlight in meiner Trainerkarriere ist mit meinem Boxer Mansell Saif den Asia-Champion, den WBC-Titel gewonnen zu haben im Halbschwergewicht. Das war wirklich, da habe ich fast einen Herzinfarkt bekommen. Es war ein wunderschöner Tag. Genauso für ihn, so wie für mich.
Wann war der Tag nochmal genau?
Das war 2019, im 7. Dezember. 7. Dezember 2019, auf einer Gym 23 Gala. Es war ein sehr, sehr schöner Tag.
Wieso hat dir das so viel bedeutet?
Weil alles auf diesen Tag hingetrimmt war. Jede Kleinigkeit, jedes Detail, alles war auf diesen Tag zugespitzt und der Gegner war wirklich sehr hart, der ist gekommen, um zu gewinnen, der hat alles gegeben, Mansur hat auch alles gegeben und da hat man wirklich gesehen, das, was ich eigentlich schon immer gesehen habe, also die anderen Menschen rundherum haben gesehen, was der Mansur für eine Qualität hat, sportlich. Und das haben wir allen bewiesen.
Für alle, die den Mansur jetzt noch nicht kennen,
ja.
Der ist jetzt gerade unter die besten 20 der Welt.
Der ist gerade unter die besten 15 der Welt, ja.
Gewichtsklasse?
79,4 Halbschwergewicht.
Und sein Ziel ist, Weltmeister zu werden?
Das Ziel von jedem Sportler ist, top zu sein. Ja, unser Ziel ist, Weltmeister zu werden und ich hoffe, wir haben die nötige Unterstützung und ich hoffe auch, dass wir jetzt durch diese Krise gestärkt wieder zurückkommen und so schnell wie möglich weiter Gas geben.
Was musst du als Trainer mitbringen, dass du deine Sportler das Maximum herausholen kannst?
Ich muss quälen. Der leichte Sadist muss ich schon sein.
Schon? Macht dir das Spaß?
Nein, es gibt Vorgaben, es gibt Pläne. Ja. Und dadurch, dass die Leute erwachsen sind, wissen sie, dass sie das machen. Das ist eigentlich, es ist dein Job.
Ja.
Entweder du machst deinen Job so lala oder du machst ihn richtig gut. Und wenn du ihn richtig gut machst, hast du Aufstiegsmöglichkeiten. Und wenn du ihn top machst, bist du vielleicht irgendwann der Chef der Firma. Und das ist genauso, wie wenn du Weltmeister wirst.
Und was muss ein Boxer mitbringen, damit er erfolgreich wird?
Sehr, sehr viele Sachen. Man darf nicht vergessen, dass Boxen ist kein Spiel, es ist Kampf. Fürs Boxen, erstens, du kannst das Boxen lernen. Ich kann dir heute beibringen, links, rechts und Haken, Uppercut. Das ist alles sehr schnell gemacht. Das, was du von Grund auf mitnehmen musst, ist eine gewisse Courage und ein gewisses Herz, eine gewisse Härte. Und das musst du in dir haben. Und wenn das der Fall ist, dann sagt man, dass du ein großes Talent dafür bist. Wenn du ein Kämpferherz hast, alles andere kann man lernen. Bei dem dauert 6 Monate, bei dem 2 Jahre, aber alles ist machbar. Wenn der Wille passt, der Fleiß passt, die Aufnahmefähigkeit passt.
Könnte ich mit 27 noch Weltmeisterin werden?
Sag niemals nie, es ist sehr, 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 sehr schwer. Aber wer weiß? Wer weiß, was für ein Talent hier
in mir steckt, ja.
Kann man nicht wissen.
Schauen wir mal, wo steht denn der Boxsport in Österreich derzeit?
Ist eher eine Randsportart. Leider, wir versuchen wirklich, es gibt viele Vereine und viele einzelne Personen, die viel versuchen für den Boxsport Positives. Und ja, wir versuchen uns seit Jahren zu etablieren. Jetzt wäre eigentlich, kurz vor der Pandemie, wäre ein sehr guter Zeitpunkt gewesen, das wirklich an die breite Masse zu führen. Aber leider Gottes brauchen wir noch Zeit.
Wieso wäre es da vor dem Lockdown perfekt gewesen?
Vor dem Lockdown perfekt gewesen, weil das, Österreich das erste Mal in der Geschichte einen Asia-Champion, einen WBC-Asia-Champion hat. Und in der WBC ist der Mann so unter die Top 20. Das hat es auch noch nie gegeben. Und das ist schon, mit dem kann man dann wirklich arbeiten.
Und wer sind sonst noch so die Boxhoffnungen? Wir haben jetzt den Mann so schon angesprochen, aber gibt es bei den Frauen, bei den Männern im Profi- und Amateurbereich ein paar wirklich Hoffnungen für die Zukunft?
Es gibt viele Hoffnungen, es gibt viele Talente, aber die Sache ist bei uns, es scheitert an der Förderung. Wenn ich zu dir sage, du musst 4 Stunden am Tag trainieren und das 7-mal die Woche oder 6-mal die Woche und brauchst deine 20 Einheiten und so weiter und so fort. Und du fragst mich ja, von wo soll ich leben, von was? Und ich sage ja, such dir Sponsoren. So fängt es an. Ja, an der Förderung scheitert. Talente gibt es überall. Du findest immer so einen kleinen Brillanten, den du sagst, du, gib mir 5 Jahre und er wird ein Topmann. Aber sehr schwer im Moment bei uns.
Vor 2 Wochen haben wir die Eva Vorarlberger bei uns zu Gast gehabt. Wie findest du den Frauenboxen?
Ich finde, die Eva ist ein klasse Mädchen. Ich mag sie sehr, ich kenne sie schon sehr, sehr lange. Ich glaube, von Beginn an, da hat sie erst angefangen zu boxen, habe ich sie schon gekannt. Sie war bei einem sehr guten Freund von mir unter Vertrag beim Peter Pospichal. Und die haben jahrelang sehr, sehr, sehr gut miteinander gearbeitet. Und ja, was kann ich zum Frauenboxen sagen? Es ist nicht meins.
Warum?
Ich weiß nicht, das gefällt mir nicht, wenn Frauen sich schlagen oder wehtun.
Also prinzipiell Frauen und Kampfsport eher nicht?
Es ist gut, wenn eine Frau das trainiert. Es ist nicht schlecht, wenn sie sich wehren kann. Es ist nicht schlecht, wenn sie gewisses Selbstvertrauen entwickelt durch diesen Sport. Aber dass sie es wirklich leistungsmäßig ausübt und dass sie sich da... ist nicht meins. Geschmackssache.
Eben, du sagst es.
Ist nicht meins. Also ich will keine Frau zu Hause haben mit einem doppelten Nasenbeinbruch.
Danke. Nicht so ein Zeichen wie die Ringeohren
bei den MMA-Kämpfern. Genau.
Würdest du dann immer pünktlich daheim sein?
Ja, vor Angst.
Ja. Okay. Aber prinzipiell das Boxen in Österreich für Frauen auch, ist das Niveau hoch? Oder?
Natürlich ist es hoch. Wir haben eine Weltmeisterin. Also die Eva war Weltmeisterin, sie war Top-Athletin, sie ist geführt worden in den Rankings, ich glaube unter die Top 5 der Welt. Ja, die Talente sind hier, es geht nur um die Förderung. Es geht nur darum, ob einer lang genug beißen kann, bis er den fraglichen Erfolg erntet. Weil das ist ja keine Garantie. Du kannst jetzt 10 Jahre deines Lebens opfern, und wirst dann vielleicht nicht belohnt, weil du es nicht schaffst. Aber no risk, no fun. Wenn ich das liebe und ich habe die Leidenschaft dazu, zu boxen oder Sport, egal welchen Sport auszuüben, dann warum nicht?
Was hast du dann für Tipps für diese Sportler? Müssen sie jeden Tag 5 in der Früh ins Training gehen, 2 Mal am Tag trainieren, gesund ernähren?
Also was ich meinen Jungs mitbringe, die sich voll reinhauen ins Boxen, was ich auch toll finde und so, den Jungs sage ich, Burschen, 2. Standbein, immer wichtig. Was ist bei einem 15-Jährigen das 2. Standbein? Die Schule, eine Lehre, eine Ausbildung, das ist essentiell. Es kann morgen sein, so wie bei mir, wie es mir passiert ist, du machst dir den Finger kaputt und das war's. Wie auch immer. Und der Sport ist Geschichte. Darum, man muss immer parallel einen Plan B haben. Viele haben das leider nicht.
Mhm. War der Trainerjob für die Plan B immer schon, oder war das für
nein,
die?
Eben, nein. Trainerjob, das ist alles passiert eigentlich. Das ist passiert, es war nicht Plan B. Ich habe Gott sei Dank eine Ausbildung gehabt, ich war HTL-Abbrecher, danach bin ich zur ÖBB gegangen, war dann Lokführer und Schaffner und so weiter. Ich habe alle Ausbildungen gemacht. Also ich war schon fleißig und habe mein Bestes gegeben. Und dann habe ich sukzessive, parallel habe ich immer wieder unterrichtet. Das hat mir gefallen. Und dann habe ich gesagt, du, ich gehe jetzt zur BAFL, zur Bundeslehranstalt für Leibeserziehung und mache den Diplomtrainer. Dann habe ich einen Diplomtrainer abgelegt. Auf einmal war ich 2007 Trainerausbildner von den 9 Trainern, die dazugekommen sind, die jetzt im Amateursport arbeiten. Und dann habe ich 2008 oder 2009 haben wir gemeinsam 6 oder 7 österreichische Staatsmeister gehabt. Und so hat sich das entwickelt, Step by Step.
Wie bist du damals damit umgegangen? Ich kann mir das so schwer vorstellen, wenn du Sportler bist und dann auf einmal von einem Tag auf den anderen kannst du den Sport nicht mehr machen.
Sehr schwer. Schwierige Phase gehabt.
Was hast du gemacht in der Phase?
Genauso weitergekämpft. Nicht halt im sportlichen Sinne, aber halt mit mir im Kopf, in der Seele gekämpft, dass verarbeitet und weitergemacht und ja, das geht schon. Wenn man will, geht alles.
Ist kein Ende gewesen.
Nein, das Ende ist erst, wenn wir unter der Erde liegen.
Wir wissen auch selbst dann nicht, ob es wirklich das Ende ist.
Das wissen wir auch nicht, genau.
Was macht dir denn am meisten Spaß beim Trainieren von Sportlern?
das, was ich weiß, weiterzugeben. Das, was ich weiß, weiterzugeben, und wenn das Weitergegebene umgesetzt wird und der Erfolg da ist, das macht mir Spaß. Wenn ich das sehe, hey, ich habe dem Burschen jetzt gesagt, schieß den linken Uppercut raus, und er macht das und macht einen Treffer. Und das ist so, wie als ob ich den Uppercut getroffen habe.
Wie geht es dir jetzt im Moment, wenn du weißt, okay, du hast super Talente dort, du kannst ein bisschen trainieren gerade, aber es ist Lockdown, es gibt nicht wirklich Kämpfe. Wie geht es dir
dabei? Ich habe mit dieser Pandemie nicht wirklich ein Problem. Ich weiß, viele Menschen machen sich Sorgen, vor allem um die Älteren, und alles hat seinen Sinn und Zweck. Das einzige Problem, was ich damit habe, dass auf den Sport wird nicht geschaut. Die Leistungssportler, musst du dir so vorstellen, als ob sie Autos sind, Hochleistungssportwagen sind, die nur in der Garage stehen. So sage ich das. Du bist ein super Sportwagen und du bist toll, aber du stehst in der Garage und darfst nicht gefahren werden. Du bist die Weltrangliste Nummer 14 und bist eingeschränkt im Training, eingeschränkt im Sparring, und du darfst nicht eingeschränkt sein, wenn du die Nummer 14 bist. In diesem Niveau zu boxen, da ist jeder top. Und du musst top bleiben. Und das ist jetzt, wird immer schwieriger und schwieriger zurzeit. Diese 1,5 Jahre, was wir doch schon jetzt in dieser Pandemie stecken, gibt dir keiner zurück.
Für die ganzen Olympiasportler, die nicht wissen, ob sie antreten können.
Das ist überhaupt Wahnsinn. Wie viele tausende Sportler für Olympia hingetrimmt worden sind und auf einmal stehen. 50% der Sportler verliert die Motivation. Die anderen wissen nicht, ob überhaupt eine Olympiade stattfindet und so weiter. Für uns sehr, sehr schwierige Zeit. Für den Sport generell global sehr, sehr schwer.
Wie haltet ihr euch dann jetzt im Moment fit?
Also ich im Moment gar nicht. Ich mache nicht wirklich viel was. Im Moment trainieren 4 oder 5 Leistungssportler. Auch separat immer wegen den Covid-Vorschriften und so weiter. Und ja, das ist eine Nullpartie, so über Wasser halten halt. So die allgemeine Bewegungslehre und so weiter, die Kondition, Grundlagen, Ausdauer. Man kann ja kein Sparring machen, man darf nicht wegfahren und so weiter. Es ist alles schwer.
Wie könnte man denn das ändern, dass die Sportler da irgendwie mehr rausholen können?
Ja, ich habe viele Vorschläge, aber diese Vorschläge, die wir ans Bundesministerium geschickt haben, mit ganzen Auflagen, was wir alles gemacht haben, allein das Gym 23, was das alles auf die Beine gestellt hat, binnen 2 Tagen haben wir überall Schranken gehabt, Testungen. Wir wollten die Testungen selbst finanzieren. Das ist nicht möglich. Das Bundesministerium verweigert das, geht nicht.
Wenn du dich zurückerinnerst an die ganzen Boxkämpfe, kannst du uns ein bisschen erzählen oder erklären, wie du als Trainer da an so einem Boxabend fungierst, was du da genau machst und wie du halt dort in der Ecke deine Jungs zum Erfolg bringst?
Also ich bin sicher nervöser als meine Sportler, aber die sehen das nicht. Das ist die Gabe, die du haben musst. Du musst cool bleiben, du musst dem Sportler das Gefühl geben, ich bin da, ist kein Problem. Vorab weg, Boxen ist ein Einzelkampfsport. Wenn du zum Ring gehst, begleiten dich vielleicht 30, 40, 50, 100 Leute, deine Freunde, deine Fans, aber im Ring stehst du dann alleine. Und da muss jemand dabei sein, der hinter dir steht, dem du zu 100% vertraust. Das bin ich. Für meine Sportler. Und er weiß, ich bin da. Egal was. Wenn ich ihm eine Anweisung gebe, weiß er, diese Anweisung ist richtig. Und das ist eine Riesenverantwortung. Mit der darf man nicht leichtfertig umgehen. Und darum bin ich auch sehr, sehr angespannt. Weil meistens habe ich bei einer Veranstaltung nicht nur einen Boxer, sondern 5 oder 6. Das ist dann ein
Kreislauf an.
Und auch ein Wettlauf. Ja. Der geht rein, der nächste geht raus, und du musst jedem Sportler die 100%ige Aufmerksamkeit geben.
Kann es sein, dass Trainer so ein Auge haben oder ein Auge haben müssen?
Ja, das ist Voraussetzung. Das Trainersein ist eine Gabe. Weißt du, ich sage immer, wie erkennst du einen guten Trainer? Nicht, weil er selber Olympionik war oder fünffacher Weltmeister. Nein, einen guten Trainer erkennst du nur an seinen guten Sportlern. Das ist eine Referenz. Wenn ich heute ein guter Trainer bin und ich habe aber keine Sportler, dann wie kann ich ein guter sein? Unmöglich. Und um das geht's. Wenn du einen guten Trainer erkennen willst, musst du dir seine Sportler anschauen. vom Charakter, vom Benehmen, von den Leistungen, dann sagst du, das ist ein guter Mann.
Hast du noch Luft nach oben?
Ja.
Was möchtest du noch verändern bei dir oder verbessern?
Verändern. Ich will endlich, dass diese Pandemie aufhört und ich will endlich den Titelkampf, den Titel verteidigen vom Mansur.
Habt ihr da schon genaue Pläne, gegen wen und wann?
Pläne ja, aber die Pläne verwässern jedes Mal, weil die Lockdowns verlängert werden und verlängert und. Das ist schwer. Schwer umzusetzen. Okay. Jetzt sind wir wieder im Lockdown. Und ich kann nichts planen, wenn ich nicht weiß, dass der Lockdown am 2. Mai fertig ist.
Ja. Das ist finanziell wahrscheinlich auch schwierig, ja, oder?
Natürlich, wenn du eine Halle anmietest, wenn du das machst, wenn du andere Gegner einladest, ganzen Testungen machst und so weiter.
Wir haben letztes Mal mit der Eva schon ein bisschen drüber gesprochen, die mediale Berichterstattung im Kampfsport. Mhm. Findest du, dass genug gemacht wird, auch für Boxen?
Selbstständig machen die Medien leider nichts. Man muss die Zeitungen ansprechen und wenn die Zeitungen das für interessant finden, wenn sie sich bereit erklären, ja, das ist jetzt interessant, dann schreiben sie auch drüber. Aber selbstständig kommt keiner zu dir.
Schreibst du dann an die Kronenzeitung, hey, wir haben da einen Boxkampf? Na,
durch die Jahre lernst du dann gewisse Reporter kennen, die sich für das Boxen wirklich auch engagieren und interessieren. Mit denen bist du halt in Kontakt und gibst ihnen Infos.
Ja. Cool. Ich habe ja gesehen, damals hast du für Daku das auch gemacht.
Ja, ja.
Und alles
den Daku kenne ich, seit er 15 Jahre alt ist.
Org.
Ja. Das ist auch zum Beispiel so einer, dem der Sport sehr geholfen hat, mit sich selbst positiv umzugehen. Er ist zu mir gekommen mit 15, mit einer Zigarette und bist du da Trainer hier und so.
Der Ernst.
Ja, ja, ja. Aber ein ganz toller Junge, also ja. Wirklich ein versteckter Diamant. Und an dem hat er dann gearbeitet. Disziplin, Willenskraft, Stärke, psychisch, mental, körperlich. Heute ist ein top junger Kerl, der die Fähigkeit hat, seine Familie zu ernähren, der die Fähigkeit hat, geradeaus zu gehen, was nicht jeder kann. Und der mitten im Leben steht und sich erfreut an dem, was er hat. Das ist super.
Ja, wirklich professioneller Kämpfer.
Erstens das und zweitens auch ein professioneller Mensch.
Mhm. Falls das jetzt keiner verstanden hat, wir sprechen da gerade über Darko Banovic, MMA-Profikämpfer, und den laden wir sicher auch bald einmal ein auf ein Interview. Aber heute beschäftigen wir uns nicht nur mit dem Boxsport, sondern auch ein bisschen mit dem Judentum, weil Isaac, du bist Jude.
Ja.
Und du kennst deine Religion natürlich besser als ich, aber ich habe versucht, kurz ein paar interessante Fakten zusammenzufassen. Europa wurde von der jüdischen Kultur und ihren Schriften stark geprägt. Das Judentum war die erste Religion, die nur an einen Gott glaubte. Und aus ihr entstanden später nicht nur das Christentum, sondern auch der Islam. Weltweit gibt es ca. 15 Millionen Juden. Und angefangen hat alles in Jerusalem, einem Ort, der nicht nur den Juden heilig ist. Sport und Judentum, das ist ja eigentlich etwas, das nicht wirklich zusammenpasst. Bis zum Ende vom 19. Jahrhundert war eigentlich Sport im Judentum nicht wirklich beliebt und in der Antike sogar verboten. Heute ist Sport im Judentum eigentlich eher selbstverständlich, Gott sei Dank, oder?
Gott sei Dank, ja, den Juden ist es schon immer nicht beliebt, kann man nicht sagen. Es war schon beliebt, aber sie haben es nicht ausüben dürfen.
Warum?
Na, weil das denen, warum sind heute die ganzen Juden alle Händler? Weil sie technische Berufe nicht ausüben durften, weil das damals die Berufe waren, mit denen du viel Geld verdient hast. Im Handel war keiner aktiv, es hat keinen. Und dann hat man das den Juden verboten. Du darfst das nicht machen. Die haben sich dann spezifiziert in den Handel. Und heute handeln sie.
Gut auch noch.
Gut auch noch, ja. Das ist dieser Klassiker.
Wenn das noch verboten wäre und du streng gläubig wärst, was würde Isaac Kosashvili heute mit seinem Leben machen?
Mit meinem Leben? Wenn der Sport für mich verboten wäre, würde ich dafür kämpfen, dass er erlaubt wäre.
Jetzt bist du Jude, ja, und trainierst im Boxen aber auch Christen und Muslime und Leute von anderen Glaubensrichtungen. Mhm. Hast du im Training schon mal so religiöse Konflikte erlebt oder
nie.
Schwierigkeiten?
Nie. Ich mache das jetzt knappe 15 oder 16 Jahre und bei mir ist wirklich alles vom Muslim, Christ, Buddhist, Sikh, alles ist bei mir und es hat nie irgendein Problem. Ganz im Gegenteil. Dadurch, ich das Training so führe, wie ich es führe, wird das immer mehr eine Gemeinschaft. Und auf das bin ich auch stolz. Und das sollte auch Wiener repräsentieren, dieses multikulturelle gemeinsame Leben. Ich frage, warum sind diese Leute zum Beispiel alle hier? Warum bin ich hier? Meine Familie ist geflüchtet aus dem Kommunismus. Warum ist der hier? Der ist geflüchtet aus dem Krieg. Warum ist der hier? Wirtschaftsflüchtling? Warum ist... Und hier treffen wir uns und Wien oder Österreich hat uns die Möglichkeit gegeben, zusammen zu leben, eins zu werden, hier ein glückliches, ordentliches, sauberes Leben zu führen. Unsere Kinder werden betreut, wir haben alles, was wir brauchen. Und wenn einer krank ist, ist alles da. Besteht nicht die Möglichkeit, dass dich Österreich am Boden sitzen lässt. Das gibt's nicht. Bei mir zu Hause, wo meine Eltern herkommen, gibt's das. In Georgien machst du 6 Kinder und dann sagt er dir, was hast du denn 6 Kinder gemacht?
Kannst du nicht ernähren.
Ja. Und das sollten wir schon alle schätzen. Und das lehre ich auch. Und dadurch, dass ich das oft anspreche und dass wir oft wirklich Gespräche führen, es geht ja nur mit Dialog, anders geht's nicht. Ein Dialog, wir müssen viel sprechen, dann funktioniert das schon alles.
Du, dein Name, weißt du die Bedeutung von deinem Namen? Weil Isaac, das ist
Lachen.
So, Lachen, ja. Ich habe das eh nachgeschaut. Mhm. Er lacht oder Gott lächelt.
Richtig.
Kommt aus dem Hebräischen. Mhm. Und in der Bibel wird Isaac als Sohn Abrahams und Vater Jakobs, also den zweiten der drei Stammesväter der Israeliten bezeichnet. Mhm. Welchen Stellenwert hat eigentlich die Religion in deinem Leben?
Grundsätzlich einen hohen, obwohl ich nicht wirklich stark religiös bin, glaube ich an etwas, das höher ist als wir. Und grundsätzlich ist die Religion etwas sehr, sehr Gutes, weil wenn du deine Religion richtig und ordentlich ausübst, dann kann es dich nur gut machen. Und wenn dich deine Religion nett, freundlich, hilfsbereit, aufrichtig, ehrenhaft macht, dann machst du alles richtig. Wenn dich deine Religion boshaft, grob, gemein, zornig macht, dann machst du es falsch. Und das ist vom Menschen abhängig und nicht von der Religion. Die Religionen sind da, um uns eigentlich besser zu machen und nicht schlechter.
Ich habe schon voll oft gesehen von Sportlern, die nach dem Training in der Kabine sich einen Teppich ausrollen und 5 Minuten noch beten.
Finde ich okay. Warum nicht? Wieso nicht? Wir sind ein religionsfreies Land. Wenn er das machen möchte, ist es kein Thema.
Sind deine Eltern strenggläubig eigentlich?
Nein.
Gar nichts?
Nein.
Aber isst du dann zum Beispiel koscheres Essen als Jude oder habt ihr in der Familie koscheres Essen?
Ja, wegen meiner Frau. Also meine Frau ist, sie haltet unseren Haushalt koscher.
Aber wenn du dann mit den Jungs unterwegs bist, dann...
Dann bin ich unkoscher.
Aber das sagen wir nicht deiner Frau.
Nein.
Es gibt eigentlich keine Religionsgruppe, die in ihrer Geschichte so oft verfolgt und verachtet und ermordet wurde wie die Juden. Ist die Geschichte für dich eigentlich auch ein Thema?
Es ist eigentlich immer Thema. Diese Geschichte wird ja ewig im Judentum, das ist ja schon verankert. Die Juden haben die Gabe, das Erlernte und Gelernte weiterzugeben zur nächsten Generation. Und das ist ein Stigma, das sie nicht mehr loskriegen.
Das ist eh faszinierend, dass es trotz all dem, dass sie so oft so Probleme gehabt haben, sie ihre Kultur und alles noch weitergetragen haben.
Genau. Ja. Einer der, ich glaube, das einzige Volk.
Ja.
Schau, wichtig ist, dass es uns gesamt, global und als Mensch gut geht. Mir ist nicht wichtig, wer von mir, welche Religion gegenüber mir sitzt, sondern wer von mir sitzt als Mensch. Weißt du, ich kenne so viele Leute, die meinesgleichen sind, aber schlecht sind. Ich kenne so viele Leute, die Moslems sind, aber super sind, wo ich mir beide Hände für die verbrennen würde, weil ich ihm so vertraue. Und ich kenne auch Moslems, die aber schlecht sind. Und ich kenne Juden, die kannst du mit Gold aufwiegen, so gut sind sie. Das hat nur was mit dir hier drin zu tun und nicht mit Religion. Wie gesagt, das ist... Wie du deine Religion ausübst, das macht dich auch besonders oder auch nicht.
Ich habe auch einmal überlegt, was ist eigentlich ein Jude? Hm. Ich habe nie irgendwo gelesen oder mal gehört, dass streng genommen ist er jemand, ein Jude, der von einer jüdischen Mutter geboren wurde.
Ja, stimmt.
Wie könnte ich dann jemals Jude werden?
Nie.
Gibt's keine,
du kommst nicht rein.
Oh Mann.
Oh ja, es gibt schon, aber diese Wege sind sehr, sehr schwierig. Also du musst zu den obersten Rabbinern gehen, da musst du 3 Jahre Schule machen und dann entscheiden sie nach 3 Jahren, ob du jetzt jüdisch bist oder nicht. Also es ist kein Willkommen, komm, du darfst auch mit uns Spaß haben. Es ist ein schwieriger Weg.
Das genaue Gegenteil zur methodistischen Kirche, die wir jetzt letzte Woche gehabt haben.
Ja, und der Rabbiner muss dich 3-mal wegschicken, du musst 3-mal wiederkommen und erst dann, du darfst es nicht aus Liebe machen, du musst es aus voller Überzeugung machen und das wird halt getestet.
Wie hast du deine Frau kennengelernt?
Meine Frau habe ich kennengelernt auf einer Hochzeit.
Jetzt musst du uns beide Geschichten erzählen, wie sind solche jüdischen Hochzeiten und...
Lustig, groß, viel Essen, viel Party, viel Tränen. Das ist ein sehr schöner Tag. Sehr schön.
Wieso viel Tränen?
Na, es wird viel gelacht. Es wird manchmal bis zum Umfallen gelacht. Dann wird auch geweint, wenn zum Beispiel der Bräutigam eine schöne Ansprache hält oder was auch immer.
Ist das das mit dem Maseltoff?
Emotionen halt.
Ja.
Ja, genau.
Was bringt das genau,
Maseltoff? Das ist die Chuppa. Maseltoff, du steigst auf ein Glas und machst das Glas kaputt. Dann scheißt du Maseltoff und die Scherben bringen dir Glück und... Dann gibt es Party.
Cool. Ja. Aber wie macht sie das dann? Das koschere Essen ist doch zum Beispiel, okay, Schweinefleisch ist sowieso verboten.
Ja.
Aber nehmen wir mal an, ihr isst zum Mittag dann Hühnerfleisch. Ich habe irgendwo gelesen, man müsste dann 6 Stunden warten, um dann etwas mit Milchprodukten zu essen.
Mhm, richtig.
Aber dann müsst ihr 6 Stunden auf die Hochzeitstorte warten. Das geht ja nicht.
Die Hochzeitstorte ist Parve.
Was ist das?
Nicht mit Milch gemacht.
Vegan.
Trick 17.
Wow, Juden sind vegan.
Juden haben das vegan erfunden.
Das ist ja interessant, das habe ich gar nicht gewusst.
Naja.
Hast du selbst schon mal die Tora gelesen?
Teile davon habe ich gelesen. Ich spreche leider kein Hebräisch und lesen tue ich es auch nicht. Ich habe es auf Deutsch, ich habe es zu Hause, ich habe Teile gelesen, aber nicht alles.
Wir alle kennen das Wort Antisemitismus, aber... Was das eigentlich bedeutet, das wissen die wenigsten. Und wie sich das wirklich anfühlt, das weiß ich zum Beispiel, Gott sei Dank, nicht. Hast du das schon mal am eigenen Leib erfahren müssen?
Habe ich Gott sei Dank nicht. Als in der Kindheit vielleicht schon. Aber da habe ich mich so behauptet, dass es dann nicht mehr passiert ist. Also als Kind ja, jetzt im Erwachsenen. Weißt du, das ist auch ein, so wie ich gesagt habe, ein Stigma, was die Juden... Es ist sehr schwierig, das wegzubekommen. Ja, es ist passiert, Holocaust und viele Juden sind gestorben. Es ist ein riesiger Unterschied, wenn ich heute sage einem Österreicher, du scheiß Österreicher, oder wenn ich sage, du scheiß Jude. Das ist viel schwerer, viel, viel...
Das hat der Vergangenheit.
Der scheiß Österreicher ist ein Kieselstein und der scheiß Jude ist ein 10 Kilo Hantel. Das ist der Unterschied. Aber dafür kann der ja nichts. Der es nicht weiß oder der das nicht gelernt hat, der sagt, die scheiß Juden. Es kommt darauf an, wie ich es auffasse. Weißt du, was ich meine? Hm. Und um das geht's.
Jetzt gibt es so viele, die sagen, ja komm, lass mal die Vergangenheit doch endlich mal Vergangenheit sein. Aber wir wissen doch alle, dass sich viele Sachen immer wiederholen. Was sagst du den Menschen, wenn du das
so lassen wir die Vergangenheit sein, richtig. Das ist so wie zum Beispiel ein Ehestreit. Ja, vergessen wir das, aber... Wir müssen daran arbeiten, dass dieser Streit, den wir gehabt haben, nicht passiert. Und abgesehen vom Antisemitismus, das darf auch nicht den Moslems passieren oder nicht den Christen passieren. Es soll ein Beispiel an die gesamte Menschheit sein, dass solche Sachen nicht passieren dürfen. Dass eine ganze Nation oder eine ganze Religionsgemeinschaft versucht wird, ausgerottet zu werden. Wenn man alle Religionen vergleicht, Was ist das Besondere an der Religion? Es gibt dir Liebe, es gibt dir Geborgenheit, es gibt dir Kraft, es gibt dir gewisse Ethik und eine gewisse Richtung zum Leben. Mach keinen Blödsinn, sei auf dem geraden Weg, tu dich nicht irren lassen von schlechten Sachen, weil der Teufel ist immer neben dir. Wichtig ist, wie du mit ihm umgehst. Das ist das. Und das ist genauso wie im Judentum, im Islam oder im Christentum gleich. Wichtig ist, der Mensch zählt im Endeffekt das Produkt.
Ihr habt ja Ostern gefeiert und wie ist es so im Judentum mit den Feiertagen?
Ja, manchmal anstrengend.
Weil es so viel
es ist
Essen
sehr
gibt.
schön. Es ist, auf Diät zu sein, ist bei uns unmöglich. Das ist,
nee, bei den meisten Religionen.
Ja, aber es ist schön. Die ganze Familie sitzt zusammen. Es ist sehr oft bei uns. Es ist schön. Jetzt im Moment, dadurch, dass der Lockdown schon ewig ist, sitzen wir halt nur familienweise oder vielleicht eine mit der anderen Familie. Normalerweise sind wir 10 Familien, also alle zusammen. Das spielt sich aber leider nicht mehr.
Wie habt ihr Ostern gefeiert?
Bei uns ist es Pessach. Eigentlich eh ganz gut. In Ruhe, Zufriedenheit, Kinder haben viel gebacken mit der Mama und ja, es war schön.
Wie viele Kinder hast du?
Ich habe 2.
Zwillinge. 2 Jungs? Zwillinge?
2 Jungs, ja.
Die werden sicher auch Boxer werden.
Sie sollen es lernen, aber ich will nicht, dass sie in den Leistungssport gehen.
Warum?
Weil es sehr schwierig ist. Sehr schwierig. Sie sollen es lernen für ihr Wohlbefinden. Heute ist es sehr wichtig, gut auszuschauen. Mit Boxen schaust du halbwegs gut aus, bist fit und bist auch psychisch gestärkt, mental stark, Willenskraft haben wir alles schon gehabt. Das sollen sie haben durch den Sport, aber sie sollen irgendeinen anderen Weg gehen.
Werden sie dann auch jüdisch erzogen?
Ja, schon.
Mehr
also
von
die
Frau?
Jüdischen Gebräuche und Werte werden ihnen schon mitgegeben. Schon.
Ein bisschen mehr von deiner Frau dann wahrscheinlich. Als von
ja,
dir.
Alles ist jüdische Frau.
Wie schaut das dann aus, so ein Leben mit einer jüdischen Frau?
Ich kann mich nicht beklagen, ich bin jetzt 11 Jahre verheiratet und ich will es nicht missen.
Habt ihr dann auch, feiert ihr Sabbat jedes Wochenende?
Sabbat, ja, jedes Wochenende.
Da spricht man das Sabbat aus.
Sabbat, ja.
Entschuldigung, Sabbat.
Kein Problem.
Okay. Wie schaut das denn aus? Was macht sie da? Das heißt, der Tag, wo man nichts machen darf, oder?
Man geht in die Synagoge, man betet, dann kommt man zu Fuß nach Hause und Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Schabbat, dann macht man das Tischgebet und dann tut man essen, trinken, lachen, Spaß haben. Es ist was Schönes, feiert die Familie, bringt alle zusammen, ist gut.
Ich habe gesehen, die Juden, die haben doch vorm Haus alles so ein kleines Holz. Teil, ich glaube,
ja,
das
da
heißt.
Da ist eine kleine Rolle drinnen. Mezuza.
Und was ist das genau?
Das ist, kannst du dich an die 10 Plagen erinnern?
Ja.
Ja, die, was war das? Die 4. oder 5. Plage? Weiß nicht. Da hat er ja gesagt, jedes erstgeborene Kind wird sterben,
ja.
Hin und her, und ihr müsst Schafsblut an den Türstock. Und so. Und das, die Mezuza ist von dem abgeleitet worden. Das sind Segenssprüche.
Mhm.
Und dass die du an die Eingangstür hängst.
Also jeder, der jüdisch ist,
sollte Mezuzas zu Hause haben.
Und wenn ihr vorbeigeht, berührt sie das einfach.
Ja, genau.
Ich habe auch irgendwo gesehen, dass Frauen in der Öffentlichkeit eine Perücke tragen oder so, weil nur die Haare darf nur der Mann sehen. Stimmt das?
Richtig.
Ist das
aber
bei deiner
Frau? Aber das ist auch so ein Update, weißt du. Das mit den Perücken, das war eigentlich früher das Kopftuch.
Okay.
Das war eigentlich das Kopftuch und die haben so ein 2.0-Update gemacht. Weißt du was, das ist nicht das echte Haar, was gesehen wird. Da setze ich mir eine Perücke auf. Solange es nicht die echten Haare sind, kann es eine Perücke sein.
Ja, es ist unglaublich, wie viel die verschiedenen Religionen gemeinsam haben.
Sie haben alles gemeinsam. Sie haben alles gemeinsam. Es ist alles, führt zu Gott und es hat alles ein Ziel, um dich als Mensch besser zu machen.
Gibt es noch irgendetwas, das du den Zuhörern mitteilen möchtest?
Zuhörern, was will ich euch mitteilen? Ihr müsst eure eigenen Erfahrungen machen. Nur aus den eigenen Erfahrungen und aus dem eigenen Fallen lernt man stark und kräftig wieder aufzustehen. Und schaut auf die wichtigen Sachen im Leben. Ich sage mal so, feiern kann jeder. Jeder kommt auf einen vollen Tisch. Natürlich, wenn es Essen, Trinken und Party gibt. Wichtig ist, wer kommt an den Tisch, wenn es nichts gibt. Das ist wichtig. Und schaut auf solche Sachen. Und im Endeffekt sind das meistens nur Familienmitglieder oder wirklich die engsten Freunde. Und es ist egal, von welcher Religion. Wichtig ist, dass es ein wahrhaftiger, ehrlicher Freund ist. Ich wünsche euch alles Gute.
Danke, Isaac, dass du dir die Zeit genommen hast.
Bitte, bitte.
Und vielleicht haben wir uns ja bald mal wieder.
Jawohl. Schauen wir.
Schauen wir mal.
Teil 2.
Teil 2.
Gut.
Dankeschön.
Bitte sehr.
Puh. Das war Podcast-Folge Nummer 9 mit Boxtrainer Isak Kosaschwili. Nächste Woche gibt's wieder den Fight Report und einige sehr, sehr interessante Kämpfe, über die Michael und ich natürlich sprechen werden. Bis dahin einen guten Start in die Woche, viel Gesundheit und bleibt unschlagbar ehrlich.